Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Annika Schneider. Willkommen. Dieser 85-Jährige aus Italien traut sich Unglaubliches. Mit dieser Schlagzeile könnte ich heute in die Sendung einsteigen. Denkbar wäre auch die Überschrift: Dieser Kommentar zu Roland Tichy hat es in sich. Ich verspreche Ihnen damit nichts Falsches. Zu beiden Themen hören Sie in den nächsten 25 Minuten mehr. Trotzdem sind solche reißerischen Überschriften nicht ganz unser Stil beim Deutschlandfunk. Dafür sind sie aber heute Thema bei uns. Wir reden über Clickbaiting. Es geht gleich um Schlagzeilen in Online-Medien, die Leserinnen und Leser zum Weiterklicken animieren sollen. Manchmal auf Kosten der Wahrheit. Zuerst geht es um einen, der schon lange umstritten ist. Der rechtskonservative Publizist Roland Tichy will den Vorsitz der Ludwig-Erhard-Stiftung abgeben. In seinem Monatsmagazin Tichys Einblick hatte einer seiner Autoren, die Berliner SPD-Politikerin Sausan Schäbli, sexistisch beleidigt. Mehrere Politikerinnen und Politiker hatten sich daraufhin von der Stiftung distanziert. Das Problem mit Roland Tichy sei aber nicht die Stiftung, sondern seine Arbeit als Journalist, kommentiert Stefan Fries.
Es ist erstaunlich, wie lange es gedauert hat, bis Tichys Unterstützer erkannt haben, wen sie 2014 zum Vorsitzenden der Ludwig-Erhard-Stiftung gewählt haben. Als Tichy 2017 in seinem Online-Meinungsmagazin Tichys Einblick einen Gastbeitrag veröffentlichte, in dem, Zitat, grün-linke Gutmenschen als, Zitat, geistig-psychisch krank bezeichnet wurden, kündigte niemand seine Mitgliedschaft, vielleicht weil Tichy den Artikel zurückzog. Unseriös hat er aber immer wieder agiert und damit nicht nur der Stiftung einen schlechten Dienst erwiesen, sondern vor allem dem Journalismus. Tichy und seine Autoren schreiben etwa über Flüchtlinge, Kriminalität von Migranten, Terrorismus, Islamismus und die angeblich bedrohte Meinungsfreiheit. Doch einige Artikel des selbsternannten Meinungsmagazins basierten auf grob fehlerhaften oder gar nicht erst angestellten Recherchen. Meinung zählt oft mehr als Fakten, ist der Eindruck. So hieß es 2016, dass der Düsseldorfer Rosenmontagszug nicht wegen schlechten Wetters abgesagt wurde, sondern aus Angst vor einem islamistischen Anschlag, was falsch war. 2017 stellte Tichy die Bischöfin Margot Käßmann als Rassistin dar, indem er eine ihrer Aussagen verdrehte. 2018 erfand einer seiner Autoren Fake News beim ZDF und angebliche Ermittlungen gegen Seenotretter, die er damit belegte, dass ihm niemand widersprochen habe. Ein anderer verbreitete Falschinformationen über eine Broschüre zum Thema Rechtsextremismus. Im Rechtsstreit um einen Artikel über die durchaus problematischen Medienbeteiligungen der SPD stellte sich Tichy als Opfer dar, dabei war er Täter. Die Grünen-Politikerin Claudia Roth ordnete Tichys Einblick in einem Interview neurechten Plattformen zu, Zitat, deren Geschäftsmodell auf Hetze und Falschbehauptungen beruht. Tichy klagte, aber Gerichte ließen das als zulässige Meinungsäußerung durchgehen. Das Problem ist also nicht Roland Tichy als Stiftungsvorsitzender. Jeder andere, der in dieser Position so agiert oder entsprechendes Agieren verantwortet hätte, wäre ebenfalls für die Stiftung untragbar gewesen. Mal davon abgesehen, dass sich ein solches parteiisches Amt ohnehin nicht mit der unparteiischen Rolle eines Journalisten verträgt. Dass Tichy nicht wieder als Stiftungsvorsitzender antritt, ändert aber wohl nur wenig. Das Problem ist Roland Tichy als Publizist, der behauptet, Journalismus zu betreiben, aber oft gegen dessen Grundsätze verstößt. Ja, die Pressefreiheit lässt meistens zu, was Tichy und seine Autoren schreiben. Dazu gehört auch die Verbreitung von Falschinformationen. Aber sie schaden dem Journalismus, weil sie zwar so aussehen, aber eben kein Journalismus sind.
Ein Kommentar von Stefan Fries. Und gleich noch eine Personalie hinterher. Das erste deutsche Fernsehen bekommt eine neue Chefin. Christine Strobel wird ab dem nächsten Mai ARD-Programmdirektorin. Strobel war bisher Chefin der ARD-Spielfilmtochter De Ghetto und wird nun die Nachfolgerin von Volker Herres. Das hat die ARD heute bekannt gegeben. Und auch, dass die ARD einen neuen Chefredakteur bekommt, und zwar Oliver Köhr vom MDR. Der löst ebenfalls ab Mai Reinald Becker ab. Die Zeitschrift TV Movie zeigte 2015 in einem Post vier Prominente und darunter stand: Einer dieser TV-Moderatoren muss sich wegen Krebserkrankung zurückziehen. In dem verlinkten Artikel ging es um Roger Willemsen, aber das erfuhr nur, wer darauf klickte. Und darüber beschwerte sich Günther Jauch, der ebenfalls auf dem Foto war, obwohl er in dem Text gar nicht vorkam. Das Kölner Oberlandesgericht verurteilte TV Movie daraufhin zu einer Zahlung von 20.000 Euro an Günther Jauch. Der Fall ist aber noch nicht abgeschlossen. Heute ging es vor dem Bundesgerichtshof noch einmal grundsätzlich um solche irreführenden Überschriften. Noch ohne Urteil. Einer, der sich mit dem sogenannten Clickbaiting gut auskennt, ist Mario Heim, Juniorprofessor für Datenjournalismus an der Universität Leipzig. Ihn habe ich kurz vor der Sendung gesprochen und gefragt, nun veröffentlichen ja auch andere Medienhäuser Überschriften und kurze Teaser, die Lust machen sollen, den Beitrag dahinter zu lesen. Wo fängt da Clickbaiting an?
Na, grundsätzlich sind Medien daran interessiert, dass Menschen auf ihre Beiträge klicken. Dass Menschen also auf der Webseite der Medienhäuser landen, um damit später gegenüber Werbekunden auftreten zu können. Es hat einen negativen Touch. Das kommt daher, dass dieses eben in den Teasern und in der Überschrift Versprochene dann nicht immer eingelöst wird. Das hat sich so ein bisschen sozusagen zugespitzt, insofern, als dass immer mehr versprochen wird in der Überschrift, dass immer mehr mit ja auch einer psychologischen Komponente oder einer kognitiven Komponente gespielt wird, die Leute dazu bringt, da drauf zu klicken, und anschließend ist man sozusagen enttäuscht oder fühlt sich vielleicht sogar hintergangen, weil man dann das nicht findet, was man jetzt erwartet hat.
Können Sie diese kognitive Komponente mal erklären, was passiert psychologisch, wenn wir eine Überschrift sehen, die uns sehr neugierig macht?
Da wird mit verschiedenen Mechanismen gespielt. Ganz grundsätzlich weiß man aus der Marktforschung unter anderem, dass gewisse Dinge eher dazu führen, dass Leute darauf klicken. Also beispielsweise eine vereinfachte Sprache, Spekulation, Zahlen, Personalpronomen, also wenn Personen da im Spiel sind, oder auch Emotionalität, Negativität. Also Dinge, die man dann versucht, in so eine Überschrift mit reinzubringen. Ja, also das klassische Listicle, 7 Dinge, die Sie noch nicht wussten über. Oder dieser Aspekt über einen Prominenten wird Sie überraschen. Also man versucht sozusagen eine gewisse Spannung aufzubauen mit Hilfe von solchen Merkmalen, von denen man weiß, dass sie gut geklickt werden. Und diese Spannung, die löst man dann nicht in der Überschrift auf, sondern man versucht, eine gewisse Neugier herzustellen, damit Menschen schließlich drauf klicken.
Ist das ein Phänomen, das Sie vor allem in Boulevardmedien und in der Regenbogenpresse sehen?
Ein bisschen schwierig zu beantworten. Grundsätzlich versuchen ja alle oder haben ja alle Medien ein gewisses Interesse daran, Leute in die Beiträge reinzukriegen. Das heißt, man versucht immer mit in einem gewissen Rahmen Überschriften so zu formulieren, Bilder so auszuwählen, Teaser so zu schreiben, dass die Leute interessieren und ansprechen. Das muss auch nicht immer negativ gemeint sein. Das kann dann schließlich auch der Erfüllung des Zwecks dienen. Ne? Also ich will, dass Leute mitlesen, ich will, dass Leute die Nachrichten dann bis zum Ende auch rezipieren. Negativ wird es dann, wenn es sozusagen in eine spekulative Richtung geht, wenn etwas nicht eingelöst wird. Und das sehen wir tatsächlich zum Teil eher bei den Medien, die stärker auf Werbeeinnahmen angewiesen sind, und bei den Medien, bei denen auch zum Teil bekanntermaßen der normative Standard nicht so hoch hängt, wenn man so will. Also da sind wir zum Teil bei einigen Boulevardmedien, aber ich würde jetzt nicht pauschal sagen, Boulevardmedien sind schlecht.
Ja, wenn Sie den normativen Aspekt ansprechen, der Presserat rügte jüngst in einem anderen Fall, Clickbaiting könne das Ansehen der Presse beschädigen. Teilen Sie diese Einschätzung?
Also wie gesagt, wenn wir vom Clickbaiting in dieser negativen Perspektive sprechen, dann teile ich diesen Eindruck, ja. Ich glaube aber schon auch, dass wir den Leserinnen und Lesern da auch etwas Reflexionsfähigkeit zusprechen dürfen. Also ich glaube schon, dass ein Publikum imstande ist, das nicht zu verallgemeinern. Wenn jetzt also Boulevardmedium X irgendwas in dieser Hinsicht regelmäßig macht und damit auffällt, gerügt wird dafür, jetzt vielleicht sogar in einem Rechtsspruch dafür belangt wird, das Publikum es nicht per se gleich auf alle Medien umlegt.
Sagt Mario Heim, der an der Universität Leipzig zu Clickbaiting forscht. Heute Morgen konnten Sie in unserem Programm ein Interview mit dem ungarischen Abgeordneten Ákos Hadasi hören. Und der betonte deutlich, was es für ihn bedeutet, im öffentlich-rechtlichen Deutschlandfunk sprechen zu können.
Ich bin schon zweimal hier gewesen und ich kann sagen, ich bin ein Mitglied der Opposition in Ungarn und seit Jahren habe ich niemals die Möglichkeit gehabt, im ungarischen staatlichen Rundfunk zu reden. Niemals.
Präsident Viktor Orbán kontrolliert nicht nur die staatlichen Medien, er macht auch den unabhängigen Zeitungen und Sendern das Leben schwer, indem er zum Beispiel Anzeigen gezielt in regierungstreuen Blättern schaltet. Soweit so bekannt. Nun beschwerte sich aber der Chef eines ungarischen Magazins, dass auch die deutsche Autoindustrie dieser Leitlinie folge und sich mit Anzeigen in kritischen ungarischen Medien zurückhalte. Audi und Mercedes produzieren in Ungarn, BMW errichtet gerade ein neues Werk und alle profitieren von staatlichen Unterstützung. Und die will man womöglich nicht aufs Spiel setzen. Stefan Oswald ist dem nachgegangen.
Sommer 2020, Ungarns Außenminister Szijjártó übergibt ein erschlossenes Gelände bei Debrecen an die Firma BMW. Die Investition garantiert Jobs im strukturschwachen Osten des Landes. Dafür gibt es üppige staatliche Förderung. Im unabhängigen Wochenblatt HVG schaltete BMW jetzt eine ganze Seite Werbung. Das sei aber eher untypisch, meint Gergely Márton, leitender Redakteur des Blattes.
Der Staat ist der größte Player am Anzeigermarkt und natürlich gibt es immer wieder Spekulationen, dass die Emissäre der Regierung große Firmen verstehen lassen. Es sei klug, da Werbungen zu schalten, wo Regierungswerbungen zu sehen sind und es ist schon richtig dumm, dort Anzeigen zu schalten, wo man sie nicht sieht. Leider haben wir Anzeichen dafür, dass sowas gefolgt wird.
BMW antwortete auf Anfrage, der zuständige Fachsprecher werde sich äußern. Bislang keine Antwort. Audi schreibt, die Entscheidung, ob und wie Anzeigen in ungarischen Medien geschaltet werden, werde aufgrund von Zielgruppenanalysen und Kampagnenplanungen beim Generalimporteur Porsche Hungaria entschieden. Mercedes in Kecskemét wollte erst die Antwort aus Deutschland abwarten. Auch diese Antwort liegt bisher nicht vor. Beim Online-Portal 24.hu heißt es zu Werbeanzeigen deutscher Firmen, nicht mehr, nicht weniger. Jolt Kerner, Redakteur des Portals, sagt zur wirtschaftlichen Schieflage auf dem ungarischen Medienmarkt. Die Regierung überschüttet die ihnen nahestehenden Medien nicht nur mit Geld, sondern es gibt auch eine Art wirtschaftliche Selbstzensur. Das heißt, wichtige große Unternehmen, die hoffentlich eine gute Beziehung zur ungarischen Regierung haben, schalten dort keine Werbung, wo die Regierung offensichtlich nicht gemocht wird. Großen internationalen Konzernen kann man das vorwerfen. Erinnern wir uns an die Rolle der Telekom im Origo-Skandal. Also es gibt eine wirtschaftliche Selbstzensur. Zur Erinnerung, das damals kritische Portal Origo.hu hatte 2014 Enthüllungen über ein Regierungsmitglied publiziert. Kritische Köpfe wurden daraufhin gefeuert. Origo wurde zum Propagandamedium der Regierung. Die Telekom durfte das Breitbandmobilnetz ausbauen, ein Milliardengeschäft. Aus der Konzernzentrale in Bonn hieß es damals, Pressefreiheit sei ein hohes Gut, politischer Druck wurde dementiert. Csaba Lukács von der ungarischen Wochenzeitung Magyar Hang beklagt, dass bei ihm deutsche Autobauer nicht werben wollen. Er kritisiert doppelte Standards bei Unternehmen. Wir sehen, in der Unternehmenskommunikation ist immer die Rede von Demokratie, Vielfalt, Gleichheit. Aber jedes Unternehmen will auch Geschäfte machen. Das zählt am Ende. Schauen wir uns die Deutsche Telekom an. Als es um das Portal Origo ging, haben sie es an Fidesz-nahe Oligarchen verkauft und sich für das Geschäft entschieden. Auch Agnes Urban vom ungarischen Medienwatchdog Mérték kann das bestätigen. Seit Jahren schon sei das so in der ungarischen Medienlandschaft. Als erstes hat Clubradio offen darüber berichtet, sagt sie, dass große internationale Firmen nicht wagten, im Clubradio zu werben, weil es ihnen zu gefährlich schien und sie den Konflikt mit der Regierung scheuten. Die Regierung muss das gar nicht offen aussprechen. Hier weiß weiß jeder, welche Medien loyal zur Regierung sind und welche eher kritisch sind in ihren Inhalten. Dort sind die Werbetreibenden vorsichtiger. Gegen die Wettbewerbsverzerrung auf dem ungarischen Medienmarkt könnte die EU-Kommission vorgehen. Miklós Hargitay, Chef des Journalistenverbandes MOOS, vermisst aber politischen Willen in Brüssel. 2016 und 2019 hatte der Verband geklagt. Reporter ohne Grenzen macht jetzt Druck auf die EU-Kommission, sich des Themas endlich anzunehmen. 3/4 der staatlichen Werbebudgets, so Reporter ohne Grenzen, gingen an die etwa 500 regierungsnahen Medien unter dem Dach der Stiftung KESMA. Die zuständige EU-Wettbewerbskommissarin sagte jetzt zu, aktiv zu werden.
Ob die EU tatsächlich etwas unternimmt, das hören Sie bei uns in Medias Res. Ein Beitrag von Stefan Oschwart war das. Wenn man 85 Lebensjahre geschafft hat und einigermaßen gesund ist, kann man es genießen, nicht mehr arbeiten zu müssen. Vielleicht schreibt man eine Autobiografie oder verbringt vor allem Zeit mit der Familie. Für ein etwas anderes Projekt hat sich der Italiener Carlo De Benedetti entschieden. Er hat mit 85 eine neue Zeitung gegründet. Domani, morgen heißt das Blatt. Die Gründung ist ein politischer Akt, vielleicht ist sie aber auch eine Art Trotzreaktion De Benedettis gegenüber seinen drei Söhnen. Christiana Coletti erzählt die ganze Geschichte.
Indipendente, perché anche tu lo sia.
Fernsehwerbung für die neue Tageszeitung Domani, auf Deutsch Morgen. Seit dem 15. September erscheint sie täglich in Italien und trotz der chronischen Krise der Presse. Gründer der Zeitung ist Carlo De Benedetti, einer der ehemals größten Industriekapitäne Italiens und früherer Verleger von La Repubblica.
Es gibt zwei Gründe, warum ich diese Zeitung ins Leben gerufen habe. Meine Leidenschaft für den Journalismus und die Tatsache, dass die liberaldemokratische Welt, die die Ungleichheiten als das erste Problem jedes Landes betrachtet, heute in Italien keinen journalistischen Bezugspunkt mehr hat. Denn nach den jüngsten Eigentümerwechseln gibt es in Italien nur noch rechtsorientierte Zeitungen und Zeitungen der Mitte.
Als die Erben De Benedettis die Verlagsholding gegen seinen Willen an die einflussreiche Familie Agnelli verkauft haben, die nun einen großen Anteil der wichtigsten Zeitungen Italiens besitzt, hat der alte Patron mit der Gründung von Domani als unabhängige Zeitung reagiert.
Domani unterliegt keinen Interessen einer politischen oder wirtschaftlichen Macht. Wir können unsere Meinung frei äußern. Und das ist eine wichtige Eigenschaft. Fast alle Zeitungen in Italien stehen unter dem Einfluss wirtschaftlicher Potentaten, deren Interessen außerhalb des Verlagswesens liegen und die deswegen die Presse für ihre eigenen Ziele missbrauchen. Uns interessiert die Vergangenheit nur, um aus ihren Fehlern zu lernen. Wir möchten in die Zukunft blicken. Es ist eine Zeitung von jungen Menschen.
Domani wird von einer Stiftung herausgegeben und nicht von einem Verlag. Diese Zeitung bricht das übliche Modell einer Tageszeitung, respektiert keine Unterteilung in gewohnte Rubriken. Sie bietet mehr Analysen als Nachrichten, auch von Wissenschaftlern, Experten und Schriftstellern. So wirkt sie wie eine schmale Wochenzeitung, die aber täglich erscheint. Dass Trump TikTok in den USA verbieten möchte, haben die Menschen schon gestern im Internet gelesen. Sie möchten jetzt verstehen, warum. Begründet Stefano Feltri, der Direktor von Domani, seine Entscheidung, sich auf Analysen zu konzentrieren. Feltri kommt von der linkspopulistischen Zeitung Il Fatto Quotidiano. In der neuen Zeitung sieht Feltri nun die Möglichkeit, die überholte Mission der Populisten hinter sich zu lassen.
Wir möchten der simplen Versuchung widerstehen, vom Unmut der Menschen zu profitieren, indem man sagt, dass alles schlecht ist und nur auf Probleme zeigt. Wir möchten die Qualität der Debatte verbessern. Der Populismus lebt von Simplifizierung.
Beim Lesen von Domani fällt auf, der Ton der Zeitung ist moderat, nicht reißerisch. Der Aufmacher der ersten Titelseite bringt ein erwartbares Thema: die Wiedereröffnung der Schule nach dem dramatischen Lockdown in Italien. Aber der Verfasser des Artikels ist kein Journalist, sondern ein Schulleiter aus Bergamo, der die Stimmung in den schwierigsten Monaten beschreibt. Die Desorientierung in den Augen der Kinder, die Angehörige verloren hatten. Die Ohnmacht der Lehrer und Lehrerinnen, die nur durch einen Bildschirm Kontakt mit der Klasse halten konnten. Zu schwach und erwartbar, so kommentieren die Medienexperten die Auswahl der Themen und die Haltung der Zeitung. Aber die Zeitung geht bei der Auswahl der Themen durchaus neue Wege. In einer anderen Ausgabe veröffentlichte Domani eine ausführliche Recherche über Kinderarbeit bei der Gewinnung von Kobalt in den Minen des Kongo. Ein Thema, das von einem freien Journalisten angeboten und in Videokonferenzen präsentiert, die Abonnenten der Zeitung auswählten und mitfinanzierten.
Wenn so ein Artikel veröffentlicht wird, steht dahinter eine Community von Lesern, die ihn als ihr Projekt sieht, an dem sie teilgenommen hat. Das schafft eine andere Beziehung zwischen Zeitung und Lesern.
Und das ist in Italien neu. Bisher spielt die Zeitung Domani noch keine große Rolle in der öffentlichen Meinungsbildung. Zeitungsgründer Carlo De Benedetti hofft dennoch auf eine Zukunft.
Mein Wunsch ist, dass Domani zu einem Bezugspunkt für ein europäisches Italien wird, für ein gerechteres Italien in all seinen sozialen Beziehungen.
Das wünscht sich Carlo De Benedetti, Christiana Coletti berichtete. Und von einer deutschen Medienunternehmerin hat uns heute Nachmittag auch eine Meldung erreicht. Friede Springer regelt ihre Nachfolge und verschenkt einen Großteil ihrer Anteile am Medienkonzern Axel Springer, zu dem die Welt und die Bild-Zeitung gehören. Die Anteile gehen an Matthias Döpfner, den Vorstandsvorsitzenden des Konzerns. Das meldet die dpa. In Zukunft besitzen beide dann jeweils 22% des Unternehmens. Döpfner soll die Stimmrechte für beide Aktienpakete ausüben. Nun aber zu einer etwas kleineren Zeitung.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Florian Kleist, Newsdeskleiter vom Pinneberger Tageblatt und den Elmshorner Nachrichten. Unsere Seite 1 hat morgen die Zeile: Kirchen rechnen mit Millionenverlusten und Corona-Doppelpunkt Zukunft einzelner Gemeinden im Kreis ungewiss. Dabei widmen wir uns dem Thema, dass den Kirchen bei uns in der Region, wie in ganz Deutschland, durch die Gehaltseinbußen im Zusammenhang der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Folgen auch Kirchensteuer ausbleibt. Der Propst Thomas Bergemann, bei uns hier in der Region für den Kirchenkreis Ramsau-Münsterdorf zuständig, hat gesagt, -15%, das werden einige Gemeinden nicht überleben.
Das fast letzte Wort hat heute ein Hörer bei uns. Johannes Schmidt hat sich Gedanken darüber gemacht, wie weit Journalistinnen und Journalisten in Kommentaren gehen dürfen.
Also ich meine, es gibt ja Meinungen, die sind einfach jenseits der allgemeinen Moral. Ich meine, jetzt, wenn jetzt ein Kommentar käme, zum Beispiel nach allen möglichen Anschlägen, man würde die Todesstrafe zum Beispiel wieder fordern. Oder Herr Hildmann würde seine antisemitischen Sprüche über den Sender schicken dürfen. Also das ist jenseits der Möglichkeiten.
Was zwei Macher vom Deutschlandfunk dazu zu sagen haben, das hören Sie ab morgen in der neuesten Folge unseres Medienpodcasts nach Redaktionsschluss. Den können Sie gerne jetzt schon abonnieren, zum Beispiel in der DLF Audiothek-App oder überall da, wo es Podcast gibt.